Es wurde schon vieles gesagt, also ich könnte die Einleitung verkürzen. Also, gleich. Nach der Königin von Saba 1875 wurden die Opern Merlin 1886 und das Häubchen am Herd 96 mit ungefähr 10-jährigem Abstand uraufgeführt. Nach der Saba, dem Werk, der so stark von der Tradition der Grand Opera beeinflusst wurde, mit den starken Einflüssen von Wagners Opernwerke, die Opern bis Lohengrin, und dominierenden exotischen Elementen und Inspirationen, schrieb Goldmark seine Oper Merlin, die die Geschichte aus dem Kreis des Königs Arthur erarbeitet und aus musikalischer Hinsicht, danke, mehr den Prinzipien des Wagnerschen Musikdramas nähert. Das Häubchen am Herd war unbestritten eine Überraschung. Ich zitiere: Man wollte es gar nicht glauben. Hat Goldmark sich wirklich Dickens friedliches Häubchen auserwählt für seine neue Oper? So beginnt Hans Lick seine Kritik auf die Überführung des Werkes. Formal zwar durchkomponiert, die Gliederung der Oper in die einzelne Nummer, die mit Rezitativen verbunden sind, ist in diesem Werke besonders stark. Was aber absichtlich ist und völlig in den Diensten der musikalischen Charakteristik steht. Die beträchtlichen Abstände zeugen von der Abstände zwischen den Uraufführungen der Opern, erzeugen von der Sorgfalt, die der Komponist nicht nur der Wahl der Stoffen für seine neue Werke widmete, aber auch von der Mühe, mit der er die einzelne Oper musikalisch gestaltete. In jedem Fall könnten wir die in allen drei musikalisch so unterschiedlichen Opern gebrauchte Prinzipien, die das, ich zitiere, das glückliche Kompromiss zwischen der motivisch begleiteten Wagnerschen Rezitativ und der alten festgefügten Arienoper darstellen, so Scherber in seinem Vorwort zu Goldmarks Erinnerungen aus dem Jahre 1922. Und wir können es als einen Ausgangspunkt betrachten, aus dem die musikalische und dramaturgische Darstellung der folgenden Opernwerke Goldmarks ausgeht. Die drei letzten Oper, im Gegenteil zu den drei ersten, entstanden nämlich binnen eines Dezenniums. Also, zur Oper die Kriegsgefangene. Hier könnte ich auch mit einem Zitat von Hans Lick beginnen. Ich zitiere also: Man kann sich nur mit einiger Anstrengung vorstellen, dass dieses Libretto Goldmark begeistert habe. Wahrscheinlich stand ihm kein besseres zu Gebote. Dieses Libretto, das die Geschichte aus dem letzten Buch der Iliade verarbeitet, wurde vom Ernst Schlicht geschrieben. Der Name ist ein Pseudonym, das vom Schriftsteller und evangelischen Theologe Alfred Vormeer gebraucht wurde. Die Oper beginnt mit dem Totenfeier für Patroklus. Sein Freund Achilles schwört, blutige Rache für den Tod des besten Freundes zu nehmen und lässt die an den Wagen geknüpfte Leiche Hektors tagelang um die Mauern Trojas schleifen. Achilles' göttliche Mutter Thetis ermahnt ihn, vergebens der Rache zu entsagen. Da meldet man dem Helde, dass seine Sklavin Briseis gewagt habe, die Leiche Hektors in ein Linnen zu hüllen. Achilles will sie mit dem Tod bestrafen, ihre ruhige Würde beruhigen aber und schließlich befiehlt, sein Schiff für Heimreise Briseis vorzubereiten. Der zweite Akt. Der schlaflose und von Träumen geschreckte Achilles lädt sich von Briseis, die ihm den Heiltrank bringt und ein Lied singt, beruhigen. Bald danach tritt in das Zelt der trojanische König Priamos, der um die Leiche seines Sohnes Hektors fleht. Vorerst vergebens, schließlich lässt sich aber Achilles erweichen und gibt dem Vater den Leichnam seines unglücklichen Sohnes aus. Priamos zieht dankbar ab und das große Liebesduett zwischen Achilles und Briseis schließt die Oper. Was meiner Meinung nach Goldmark zog am meisten an, waren nicht die ruhmreiche Geschichte des Trojanischen Krieges, die übrigens so oft in früheren Geschichten der Oper schon verarbeitet wurden, aber die Verwandlung Achilles, die sich durch Milde und Liebe der Briseis verwirklicht. Dieser Tendenz, also der Bemühung, die intimen Seelenzüge des Helden auszudrücken, entspricht so die knappe Handlung und wie auch der intime Schauplatz, und zwar das Innere des Achilleszelten für beide Akten. Ursprünglich gut gemeinter Moment als Ausgangspunkt der ganzen Handlung scheiterte aber schließlich an der zu konventionellen Konzeption des Libretto. Nicht die Teilung der einzelnen Szenen dieser knappen Handlung, die relativ arm an dramatische Geschehnisse und Wendungen ist, wir könnten sagen, dass die Bearbeitung des Stoffes von schlicht, wirklich schlicht ist, aber Goldmann war ein tater Mann mit sicherem dramatischen Instinkt. Problematisch ist vor allem die Qualität der Versen und der ganzen Gestaltung. Der im ersten Akt wütende Achilles seufzt, im zweiten Akt konventionellster Weise. O Briseis, ich bin so krank, so wund, so weh, liebst du mich, du liebst mich und so weiter. In musikalischer Gestaltung des Werkes kennen wir die für Goldmann charakteristische Methode finden, die Zusammenstellung der verschiedenen musikalischen Einflüsse. Neben den rein romantischen, die idiomatisch an Mendelssohn und Schumann erinnern, ist das dominierende Element Wagners Einfluss, besonders in der Deklamation und der Weise der Vertonung des Textes. Harmonische Welt Wagners, also Chromatik und Vorhaltstechnik, die gesamte musikalische Sprache Goldmarks wesentlich beeinflusste, dominiert in den intimen Szenen, zum Beispiel Achilles Klage. Dazu kontrastieren wird das thematische Material der Briseis. Ein paar Beispiele vielleicht. Das ist Anfang Terzett, am Ende des dritten, am Ende des ersten Aktes, was, so wie ich gesagt habe, an Mendelssohn und Schumann erinnern. Ich spiele Zeit im Doppelstrich. Yeah.
konvencionelle, oder besser gesagt traditionelle Tradition. Ja, also es erinnert sich an stark an Verismo.
Mehr traditionell wirken die Ensemble- und Chorszenen in der Oper. In der Anfangsszene der Totenfeier für Patroklos, die übrigens eine der musikalisch ausdrücklichsten der Werke ist, können wir den Akkord folgen in Terzverwandtschaft den Beethovenschen Pathos anerkennen. Das Chor tritt mit dem Material ein, das noch an vorklassizistische Muster erinnern, fallende Sekunden, die nach Affektorio Trauer ausdrücken.
Also, hier ist. Zwischenspiel.
Zur Schlacht, zum Sieg, die der Komponist mehrmals und auch am Ende des Werkes als ein Mittel, das die dramaturgische Einheit unterstützen soll,
verwendet.
Das ist die letzte Seite des Klavierauszugs. Müssen wir sagen, dass die Verwendung dieser Musik ein bisschen unlogisch ist, also die Aufrufe zum Sieg, zur Schlacht, weil kurz davor in der Handlung den Trojaner ein 12-tägiger Waffenstillstand zur Bestattung Hektors bewilligt wurde.
Also,
hier könnte ich eine Parallele erwähnen, die zum Beispiel aus Mussorgskis Boris Godunow, der sogenannte polnische Akt in Originalfassung, endet mit Tremolo der Violinen in höhere Lage. In Rimsky-Korsakow-Bearbeitung Rimsky-Korsakow fügte an das Trio die Vivat-Aufrufe hinzu. Das entsprach dem traditionellen romantischen Opernästhetik nach Rimsky-Korsakow mehr. Also das ist der ähnliche Fall. Die neue Oper erfreute sich einer durchaus günstigen Aufnahme, so Hanslick in der Kritik. Der Erfolg des kurzen Stückes, es dauert nicht einmal 90 Minuten, Sie sehen, das ist nur 100 und eine Seite, war jedoch nicht ständig und überschreitet nicht den Schatten eines Achtungserfolgs. Götz von Berlich hingegen ist die einzige Oper Goldmanns, die nicht an der Hofoper in Wien uraufgeführt wurde. Und zwar, Komponist schrieb sie für die Budapester Königliche Oper, wo sie am 16. Dezember 1902 uraufgeführt wurde. Goldmann wählte für seine neue Oper einen sozusagen echt deutschen Stoff, das gleichnamige Schauspiel Goethes. Die Verarbeitung der goethischen Vorlage für die Opernbühne von Alfred Maria Vilnes ist aber nicht eben glücklich geraten. In dem Fall der Oper Die Kriegsgefangene fanden wir als problematisch, dass es da zu wenig Handlung gab. Hier im Goethe gibt es zu viel Handlung, könnten wir sagen. Wilder war als Operettenlibrettist bekannt und seine Bearbeitung ist leider dementsprechend. Das Ergebnis der Vilnes Bearbeitung war also starke Vereinfachung, die so die ideologische Absicht wie auch die textliche Seite des Stoffes schwer betraf. die Handlung in 5 Akte und 9 Bilder angeteilt, basiert auf äußerst konventionell konzipierten dramaturgischen Situationen, deren Gestaltung sehr nahe an Meyerbeers und Scribes Muster stand. Ein Beispiel für alle könnte die Femrichter-Szene erste Abteilung des 5. Aktes sein. Diese Szene erinnert stark an Robert Le Diable. Musikalisch ist das Werk im Allgemeinen im Vergleich mit der vorigen Oper mehr konzentriert. Dem Komponist ist sogar gelungen, an jener Stelle die Schwäche des Libretto musikalisch zu kompensieren. Goldmark benutzt die akzidentelle Leitmotive, das ist damit, stammt von Dahlhaus. Die Oper ist formal durchkomponiert, wie übrigens alle Opern Goldmarks. Die Unterteilung der ganzen Struktur ist jedoch mehr oder weniger fühlbar, auch wenn die geschlossene Nummer verwendete als dramaturgische Requisite nicht reflektieren. Idiomatik und Gestaltung der Motive, also nicht die Struktur des Gewebes, nur Melodik und Harmonik, weist mehr auf die Wagnerische Prinzipien, was die Oper mehr dem Merlin näher bringt. Goethe in Berlichingen hatte nur einen Achtungserfolg und bald geriet in Vergessenheit, trotz der Wiener Aufführung in neuer Fassung in 1910. Der Komponist wählte für seine nächste Oper, die seine letzte werden sollte, den Shakespeare'schen Stoff, und zwar das Schauspiel Ein Wintermärchen aus dem Jahr 1610. Dies beweiste sich als eine äußerst glückliche Wahl. In diesem Stück finden wir typische märchenhafte Typen und Wendungen. Einen eifersüchtigen König, der seine Gemahlin Unrecht verstoßen will, die durch einen Wunder gerettene Prinzessin, die auf einem Bauernhof aufwächst und dort zufällig einem Prinzen begegnet, wunderbare Entdeckung ihrer königlichen Herkunft, Auferstehung der toten Mutter am Ende der Oper und so weiter. Aber der Ort der Handlung ist fantastisch. Die spielt sich in Sizilien und Böhmen vor Christi Geburt ab. Viele Shakespeare-Kenner und Theatertheoretiker bemühten sich, Böhmen als eine Verfälschung verschiedenster antischen Orten erklären, zum Beispiel Bithynia. Die Unwahrscheinlichkeit des Ortes ist aber nicht wichtig, es wurde meiner Meinung nach sogar von Shakespeare absichtlich auserwählt. Der Titel des Schauspiels, also Ein Wintermärchen, evoziert alles andere als eine sizilianische Küste vor Christi Geburt. Nach Charles Herford soll es für das Publikum bedeuten, dass es hier um eine unwahrscheinliche Geschichte, um ein Märchen geht, das man den Kindern während der langen Winterabende erzählt will. Das alles inspirierte Goldmann, den Feind des Gewöhnlichen, wie ihn einmal Hanslick nannte, zum Schaffen einer fantastischen Oper, einer Art Ferie, was ihm durch die gut ausgewogene Zusammenstellung verschiedener musikalischen Stilelemente auch musikalisch auszudrücken gelang. Zum Beispiel, was anderes könnte man auf einem böhmischen Bauernhof vor Christi Geburt tanzen als einen Wiener Walzer. Das Libretto wurde für den Komponisten wieder von Alfred Maria Wilmer erarbeitet, dem die Arbeit an solchem Stoff viel mehr konvenierte als im Falle der vorigen Oper. Es ist ja ein bisschen operettenhaftes im zweiten Akt drin. Musikalisch ist die Oper ein Höhepunkt des Goldmanns späten Schaffens. Erster und dritter Akt erweisen elegische Grundstimmung. Der zentrale zweite Akt, der sich auf einem böhmischen Bauernhof abspielt, bietet einen Kontrast dazu, was die formale Geschlossenheit des Ganzen unterstreicht. Die Gliederung der einzelnen Szenen der formal durchkomponierten Opern in Rezitative und Arioso Abschnitte ist zwar klar, aber sehr gut ausgewogen, was die Lesbarkeit der Struktur und vereinfacht und zum flüssigen Lauf des musikalischen Gewebes beiträgt. Die gebrauchten Motive werden während des Werkes verändert und bilden somit die thematischen Komplexe, die sich auf zusammengehörige Personen der Handlung beziehen. Beispiel später. Trotz dieser konzentrierten thematischen Arbeit müssen wir bekennen, dass die Leitmotivik additionell ist. Goldmark verwendet die einzelnen Motive als gelegentliche charakterisierende Motive, nicht die Leitmotivik als Grund der Entwicklung des musikalischen Gewebes im Sinne Wagners Musikdramas. Goldmarks Werke bleiben die Opern. Damit hängt die dominierende Periodizität der Struktur eine Bemerkung von Dahlhaus, ja, die Leitmotivik und Periodizität schließen sich mindestens tendenziell aus. Die periodische Struktur und ihre relative Einfachheit, und zwar so in elegischen und lyrischen Momenten, am meisten aber in den liedhaftigen Abschnitten im zweiten Akt, wie Goldmark mit der Verwendung der chromatischen Akkordfolgen und Wendungen, vor allem von den Akkorden der Terzverwandtschaft. Damit schließt sich der Komponist an die damalige Tendenz, zu der später auch Richard Strauss in den Werken wie der Rosenkavalier und Ariadne auf Naxos neigte.
Ein paar Beispiele. Das ist Leontes Arioso am Anfang des ersten Aktes. Ist auch die Periodizität sehr fühlbar. Wir sehen die Vorspinnung, die ist eine Methode von Goldmann, also zweitaktige Motive hintereinander, dann immer viertaktige Erweiterung, wieder periodische zwei Akte. Also, was sind die Jahre?
Später Goldmarks zeugen. Von den drei oben erwähnten Werken vor allem das Winter, ein Wintermärchen, die Oper, die wegen der konzentrierten dramaturgischen und musikalischen Seite der Gestaltung des Werkes auch heutzutage den Inszenierungspotenzial hätte. Also zum Schluss, was ist also die Ursache der Vergessenheit, in die das Schaffen Goldmanns geriet? Für mich ist es vor allem seine sozusagen problematische Identität. Goldmann gehörte zur Count-Monarchie und sein Lebensweg ist für Österreich-Ungarn sozusagen typisch. Geboren in Keszthely, in Ungarn, in einer deutschsprachigen jüdischen Familie, beherrschte er zwar die ungarische Sprache nicht, wurde aber im Revolutionsjahr 1848 zum Honvéd und kämpfte gegen die kaisertreue Armee. Später wirkte er in Wien und erlebte dort seine Erfolge und allgemeine gesellschaftliche und künstlerische Anerkennung. Er avancierte zum zweitgrößten Komponisten Ungarns inzwischen nach Liszt. 1910 wurde ihm das Ehrendoktorat der Budapester Universität verliehen und wurde der Ehrenbürger der Heimatstadt Keszthely. Goldmark selbst hielt sich für einen, ich zitiere aus den Erinnerungen, einen modernen österreichischen Komponisten. Was ihm natürlich nicht daran hinderte, ein ungarischer Patriot zu sein. Ferdinand Scherber in seinem Vorwort zu Goldmanns Erinnerungen erklärt ihn für einen Wiener Komponisten. Zitat, er war Geist, Seele dieser Stadt und reiht ihn in das Triumvirat des Komponisten Johannes Brahms, Johann Strauss der Jüngere, Karl Goldmark ein. Dabei müssen wir gestehen, dass das Sujet keiner seiner sechs Opern sich auf das Gebiet oder Geschichte der Länder der Count-Monarchie bezieht, so können wir keinen Zusammenhang mit den nationalistischen Bewegungen finden. Vor allem die aus der Sicht der späteren Zeit sozusagen schwankende nationale Identität des Komponisten ist meiner Meinung nach der Hauptgrund der jetzigen Stellung Goldmarks in der europäischen Musikgeschichte. Das ist übrigens auch bei Meyerbeer, der Goldmarks Vorbild war, der Fall und nicht wie auch bei Goldmark nur wegen seiner jüdischen Herkunft. Beweise des Kosmopolitismus wurden nach dem Ersten Weltkrieg und dem Entstehen der Nationalstaaten im mitteleuropäischen Raum nicht nur unmodern, sondern völlig inakzeptabel. Und während Johann Strauss freilich als Populärkomponist zum Symbol Österreichs geworden ist und Johannes Brahms noch zu Lebzeiten als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Musikkultur galt, blieb Goldmark nach dem Zerfall der Donaumonarchie sozusagen heimatlos. Umso anerkennenswerter ist die noch lange danach andauernde Pflege seines künstlerischen Nachlasses in Ungarn, die Aufführungstradition von seiner Oper in Budapest, aber auch das zum Beispiel Buch von Márton Kaldo aus dem Jahre 1956, denke, oder die erste Studioaufnahme der Oper Königin von Saba aus 1980, ich denke, widerspiegeln. Danke.